Vermutlich haben sie so etwas auch schon mal zu hören bekommen. Da musst du jetzt stark sein. Meist hört man das, wenn man durch schwierige Zeiten geht. Bei der Arbeit, in der Familie oder bei Schicksalsschlägen. Etwa, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Wenig hilfreich, oder? Was soll man schon mit so einer Binsenweisheit anfangen? Wie macht man das denn? Stark sein. In der ersten Folge des Emergency Podcasts reden wir heute darüber, wie man sich und sein Denken wirklich für herausfordernde Zeiten wappnen kann. Ich bin Patrick Meschenmoser. Bleiben Sie dran!
Emergency, der Resilienz-Podcast. Informationen, Hintergründe, Expertengespräche zu Risiken, Krisenmanagement und Ihrer persönlichen Resilienz. Emergency. Resilience for you.
Ja, herzlich willkommen beim Emergency Podcast. Und heute ist bei mir Anna Basse. Und bevor ich der Anna das Wort gebe, möchte ich einfach noch ein paar Worte über sie erzählen. Die Anna hat es sich zur Aufgabe gemacht, die innere Kraft zu stärken und vor allem die innere Kraft von uns allen, die wir brauchen in herausfordernden Situationen, mit denen wir uns ja alle irgendwann mal konfrontiert sehen. Anna hat über 25 Jahre internationale Berufserfahrung, unter anderem im Finanzwesen, im Luftverkehr. Das ist auch der Bereich, in dem wir uns kennengelernt haben. Und ist auch ehrenamtlich im karitativen Bereich sehr stark unterwegs. Anna ist systemischer Coach, Teamcoach, Trainerin, natürlich auch Emergency Advisorin. Und so vieles mehr, dass wir hier eigentlich gar nicht alles aufzählen können. Und umso mehr freue ich mich, dass ich dich heute im Emergency Podcast begrüßen darf, Anna. Ja, herzlich willkommen und vor allem vielen Dank, dass du hier den Weg in den Impact Hub nach Wien gefunden hast.
Ja, sehr gern. Das freut mich auch sehr. Dank dir sehr für die Einladung. Bin sehr gespannt auf unseren Austausch.
Also es ist ja fast deine Heimatstadt. Also ich hoffe, du hast dich gut zurechtgefunden.
Ja, wunderbar. Wunderbar ist wirklich immer jedes Mal wie nach Hause kommen.
Ja, Resilienz ist ja das große Thema im Emergency Podcast. Und daher möchte ich auch jeden Gast bitten, einen kurzen Satz zunächst mal zu vervollständigen und quasi so seine eigene Überschrift über die Podcast-Folge zu setzen und damit ja auch so ein bisschen die Leitplanken zu legen. Bereit? Mhm. Resilienz ist?
Immunsystem der Seele.
Immunsystem der Seele. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Wie bist du denn das erste Mal mit dieser persönlichen Resilienz oder eben diesem Immunsystem der Seele, wie du es nennst, in Berührung gekommen?
Wie du es schon vorher gesagt hast, hat Resilienz auf der einen Seite mit ganz persönlicher Geschichte zu tun, mit insgesamt bis jetzt 18 Umzügen und mit dem, was das in so einem Leben macht. Und Veränderungen im beruflichen Umfeld mit persönlichen Verlusten und persönlichen Herausforderungen auf der einen Seite. Dann schaut man natürlich mit einem gewissen Blick auf so ein Thema. Und auf der anderen Seite kommt es aus meiner beruflichen Erfahrung, aus unterschiedlichen beruflichen Herausforderungen, du hast es schon gesagt, im Banken- und Finanzbereich auf der einen Seite und aber auch im Luftverkehr. Und ich habe dort eben lange Jahre sowohl Prozesse in dem Bereich verantwortet, als auch ganz konkret Menschen, und zwar sowohl Unterstützer als auch Menschen, die betroffen waren, begleitet und unterstützt. Und da habe ich ganz konkrete Erinnerungen und Erlebnisse und Erfahrungen mit diesem Immunsystem der Seele gemacht. Das hat mich einfach sehr fasziniert, auch die intensive Beschäftigung damals mit den psychologischen Hintergründen. Warum kann unser Gehirn das? Warum kann unsere Seele das? Und was passiert da eigentlich in und für und mit uns? Und als Coach lernt man natürlich dann ganz professionell mit diesem Thema umzugehen. Und deswegen ist es mir heute eine Freude, mit all den Jahren Erfahrung, die ich da habe, Menschen in diesen herausfordernden Situationen ein gutes Gegenüber zu sein. Und da Entwicklungsmöglichkeiten sichtbar und machbar zu machen.
Jetzt wird mir erst richtig klar, was du gemeint hast, als wir im Vorgespräch, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, gesagt hast, Resilienz findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Also wir kamen darauf, weil wir jetzt hier im Impact Hub sind und das eigentlich auch ein ganz, ganz toller Raum ist, um kreativ zu sein. Aber wo es natürlich ein paar Geräusche gibt und so weiter. Und ich sagte schon, naja, ein paar Nebengeräusche werden drauf sein. Da sagtest du diesen Satz. Und wenn ich jetzt deine einleitenden Worte nehme, dann gibt es Sinn, weil das alles sich aus Erfahrungen speist offensichtlich.
Ja, für jeden Menschen nämlich. Für mich waren das jetzt so meine persönlichen, aber das ist für jeden Menschen so. Jeder von uns ist als Kind hingefallen und hat sich am Knie blutig geschlagen, also das hoffen wir mal, und gelernt, was mache ich dann mit so einer Verletzung?
Jetzt haben wir ja schon diesen psychologischen Aspekt angesprochen und die Folge ist ja oder dreht sich ja um die persönliche Resilienz. Was genau ist das eigentlich, die persönliche Resilienz, mit der du dich so stark beschäftigst?
Ich würde den Unterschied vielleicht gerne machen, denn Resilienz, der Begriff, kommt ja eigentlich aus der Physik und hat was mit Biegen und nicht Brechen zu tun. Und das gilt es eben für uns Menschen, das gilt genauso. Das heißt, die Frage, wenn es nicht so läuft in meinem Leben als Mensch, in meiner Rolle als Führungskraft, wie gehe ich dann damit um? Und tue ich das auf einem erwachsenen, entwickelten Niveau, in dem ich mich auseinandersetze, und meine Fähigkeiten eben nutze, meine Erfahrungen. Ich kann mich ja auch trotzig in die Ecke stellen wie ein Kind und sagen, jetzt bin ich aber beleidigt, dass die Welt so böse zu mir ist. Ja. Und das mag durchaus auch ein resilientes Verhalten sein.
Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dass man also Resilienz einfach persönlich nehmen muss, ja, im positivsten Wortsinn in dem Fall, wie schafft man es dann, die eigene persönliche Resilienz zu stärken? Was sind da die entscheidenden Faktoren?
Für mich ist, ich spreche so gerne Bildern, und für mich ist Resilienz auch eine Art von Muskel. Und diesen Muskel, wie du so schön sagst, stärken, kann ich trainieren. Und wie unser Körper so unterschiedliche Muskelstränge hat, so hat es die Resilienz eben auch, diese bekannten 7 Säulen der Resilienz, eine Reihe von Faktoren, die je nach individueller Situation und nach individuellem Erfahrungshorizont auch unsere persönliche Resilienz stärken. Und das heißt, das hat mit mir als Mensch zu tun und mit dem nicht luftleeren Raum, in dem ich mich bewege, was da für mich greifbar ist als Kraftquelle und was für mich hilfreich ist als Kraftquelle. Also ich sage jetzt zum Beispiel, eine dieser klassischen Säulen ist Optimismus. Optimismus ist kein luftleerer Raum. Das heißt, es gibt Menschen, die werden eher mit dem Blick aufs halbvolle oder aufs halbleere Glas geboren oder entwickeln sich dorthin. Und wenn man denen jetzt sagen würde, du musst jetzt deinen Optimismusmuskel trainieren, würde ich nicht für hilfreich halten. Ja. Es kann aber sehr hilfreich sein zu sagen, lass uns doch mal versuchen, ob es da Möglichkeiten gibt. Und damit ergeben sich ja auch Handlungsmöglichkeiten.
Optimismusmuskel, das ist ein sehr schönes Wort, das gefällt mir gut. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen konkreter machen. Was kann ich denn besser oder was gelingt mir vielleicht einfacher oder wofür bin ich mehr geschützt, wenn ich eine ausgeprägte persönliche Resilienz habe oder mir bewusst darüber bin, was das ist?
Verstehe, was du meinst. Es geht darum, dass wir einfach wissen, nicht nur sind die Umstände heutzutage herausfordernde, weil wir in dieser sogenannten VUCA-Welt leben, wo ganz viel unklar, unsicher und beweglich ist. Und wir Menschen haben es nicht gern unsicher. Wir haben es gern klar und sortiert. Das heißt, da gibt es, und das spüre ich auch im Coaching immer wieder, und es wird dir auch so gehen, da gibt es so eine Grundunruhe in diesen wechselvollen Zeiten, die wir im Moment haben. Und allein da einen klareren Blick drauf zu haben und mich vielleicht auch zu erinnern, wann hatte ich solche Zeiten schon mal? Und offensichtlich lebe ich heute noch. Das heißt, ich muss in einer erfolgreichen Art damals umgegangen sein damit. Um mich daran zu erinnern, das gibt mir in herausfordernden Zeiten, sei es eine gesellschaftliche Tendenz oder ein akuter Todesfall im Familienumfeld, um ein was ganz anderes Akutes zu nennen, das gibt mir da die Möglichkeit zu sagen, mich zu erinnern, was sind erfolgreiche Muster schon gewesen für mich? Oder dieses Wissen um die Fähigkeiten, die wir ja auch in unserem Kurs darstellen, nochmal genauer, diese Fähigkeiten, die ich mir aneignen kann, um dann zu sagen, richtig, da war doch was. Also ich bin ein großer Fan davon, sich ein Reservoir anzulegen an Handlungsmöglichkeiten, auf die ich dann, wenn es notwendig ist, zurückgreifen kann. Also es ist beides. Ein stabiles im Heute und Jetzt und ein vorbauendes, vorausschauendes für das, was möglicherweise kommt.
Jetzt hast du gerade, als du beschrieben hast, warum es in unseren Zeiten besonders nützlich ist, eine persönliche Resilienz zu entwickeln, von der VUCA-World gesprochen. Vielleicht kannst du das mal noch mal ganz kurz erklären, was das ist.
Kommt ja, ist schon ein ziemlich altes Modell und gibt es auch heute andere Konzepte, die daneben stehen. Auch hier kommt ursprünglich aus dem militärischen Bereich, wo es um Reaktionen in der Entwicklung einer Kriegsführung geht. Aber es geht darum, dass man mit diesem Akronym, also mit diesen vier Buchstaben, die man zu einem Wort zusammengeformt hat, beschreiben möchte, was so eine Welt charakterisiert. Das V, also ist ja Englisch, aber trotzdem, das V steht für volatil, also sehr schnell beweglich. Das U für unsicher oder uncertain, also es ist, gibt kein richtig oder falsch. Das C für komplex, das heißt, es gibt nicht eine klare Lösung. Und das A für ambiguous, also das geht auf Deutsch dann nicht mehr, widersprüchlich. Also das heißt, es gibt mehrere Aspekte, die in unterschiedlicher Ausprägung zum Tragen kommen. Das heißt, das soll beschreiben, dass ein Zustand nicht klar sortiert ist, würde ich mal sagen. Mit all den Herausforderungen, dass das eben dann mit sich bringt, weil das dazu führt, dass wenn zwei Personen auf so eine VUCA-Welt schauen, sie andere Aspekte wahrnehmen, sehen, erleben und dann miteinander auch teilen müssen, um gemeinsam sich gut zu entwickeln.
Das ist ein sehr spannender Ansatz, weil in der Tat unsere Zeiten sind ja wirklich sehr VUCA. Ne? Also wenn ich überlege, wir hatten mal die Finanzkrise, die uns erschüttert hat und das war eigentlich eine sehr singuläre Krise. Und dann plötzlich war dann die Pandemie da und die Pandemie wurde dann abgelöst oder ergänzt, wenn man es zynisch sagen möchte, durch Ukraine-Krieg, durch Energiekrise, durch
Klima.
Ganz wichtig. Das ist so omnipräsent, dass ich es fast schon wieder vergessen habe, das extra zu erwähnen. Die Klimakatastrophe, die Apokalypse. Also es ist eben nicht nur volatil, die Unsicherheiten sind da für die gesamte Gesellschaft. Wie gehe ich damit um? Die Uncertainties aus dem VUCA. Komplex ist es damit ohnehin, weil es Multikrisen sind, mit denen wir zu tun haben. Und die Widersprüche, die sind ja auch ganz problematisch, weil die Informationen, die wir bekommen als Lösungsansätze, sind ja oft eben auch widersprüchlich. Wenn wir uns jetzt mal die sieben Säulen anschauen, die du ja schon mal angesprochen hast, gerade vorhin, die ja so, wie ich es verstanden habe, ein bisschen das Fundament bilden von diesem, oder eines der Fundamente bilden von diesem Konzept der persönlichen Resilienz. Wie können die denn helfen, diese Zeiten besser zu meistern? Oder vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen über die sieben Säulen.
Ich würde gerne zuerst ein Beispiel geben, denn das zeigt so schön, wie diese großen Krisen, die du angesprochen hast, sich dann ins Kleine herunterbrechen. Die Pandemie hat dazu geführt, dass mit einem Fingerschnipsen jedes noch so klassisch organisierte Unternehmen sich in Richtung Homeoffice katapultiert hat, würde ich schon fast sagen. Mhm. Ne? Das heißt, da war von jetzt auf gleich etwas, was vorher überhaupt nicht denkbar war, ein notwendiges Muss. Und jetzt erlebe ich, und wir sind ja schon, ich wollte schon sagen, einige Monate, eigentlich schon einige Jahre aus der vollen Homeoffice-Phase wieder raus, ganz viele Unternehmen und damit Führungskräfte, die mit den Konsequenzen ringen. Mhm. Mit dem Thema, und das kennst du sicher von deinen Kundinnen und Kunden genauso, die Frage, zurück ins Büro, ja, nein. Mhm. Die einen sagen, bin viel produktiver im Homeoffice, die anderen sagen, hallo, mein Team sieht sich überhaupt nicht mehr, die haben überhaupt keinen Zusammenhalt mehr. Mhm. Also ich als Führungskraft will sie wieder zurückhaben. Und zwar nicht, weil ich sie sehen will, um zu sehen, ob sie arbeiten, sondern weil ich das für notwendig halte. Und darüber liegen Unternehmen, die keine klaren Vorgaben machen, sondern so Commitments abgeben, wie es wäre wünschenswert, wenn jeder wieder 3 Tage im Homeoffice arbeitet. Ja, das heißt, die Führungskraft ist in dieser Sandwich-Position und soll jetzt in dieser persönlichen VUCA-Welt handlungsfähig werden. Ja, und was können also da die Säulen der Resilienz helfen, ohne dass wir jetzt 7 insgesamt aufzählen, um das zu strukturieren? Über das Thema Optimismus, also die, ich sage als Coach, die Handlungsmöglichkeiten sehen zu wollen, haben wir ja schon gesprochen. Ein zweites Thema, was bewiesen ist, dass es einen hervorragenden Einfluss auf die Resilienz hat, ist das Thema Selbstwirksamkeit. Hier geht es also darum, mir Räume zu suchen, in denen ich als Mensch wirksam sein kann. Und ich gebe mal ein Beispiel, wenn das recht ist.
Gerne.
Ich arbeite, du hast es schon gesagt, ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe und bringe da natürlich das ein, was ich an supervisorischen Kompetenzen habe. Und immer wieder ist es so, dass Ehrenamtliche große Mühe haben, damit umzugehen, wenn ein Mensch, den sie schon eine ganze Weile begleitet haben, ein Geflüchteter, plötzlich abgeschoben werden soll. Weil die Regeln in diesem Land eine gewisse Voraussetzung für das Gewähren von Asyl geben. Und hier ist eben genau die Frage, wo beginnt und wo endet meine Selbstwirksamkeit? Ich kann mich daran aufreiben und verzweifeln. Ich kann aber auch für mich realistisch betrachten, dass die Regeln in diesem Land aus gutem Grund vorsehen, dass es für Asyl gewisse Bedingungen gibt, auch zu meinem persönlichen Schutz und zum Einsatz meiner Steuergelder und. Und dass ich entweder, ich sag immer dann etwas scherzhaft an der Stelle, als Bundeskanzlerin oder als Bundeskanzler kandidieren muss, wenn ich wirklich daran was ändern will. Und wenn ich dann für mich entscheide, ach ja, das wollte ich eigentlich ja doch nicht, dann ergibt sich plötzlich eine Neubewertung dieses, ich ringe mit dem System. Das heißt, ich überlege mir, wo ist hier meine Selbstwirksamkeit? Und meine Selbstwirksamkeit in diesem Beispiel ist tatsächlich eine klare Kommunikation der Regeln von Anfang an die Geflüchteten, die ich betreue, um für alle Beteiligten, für sie und für mich klarzumachen, wie sich die Sache möglicherweise entwickelt und wo ich hilfreich sein kann.
Das heißt aber, wenn ich es richtig verstehe, persönliche Resilienz und da auch die Säule der Selbstwirksamkeit bedeutet aber auch, seine eigenen Grenzen zu erkennen und die auch letzten Endes in seinem Umfeld so zu kommunizieren, dass keine falschen Erwartungen entstehen. Also Erwartungsmanagement.
Genau, richtig. Okay. Und zwar das Umfeld, wenn ich das aufgreifen darf, das Umfeld betrifft eben mich selber auch. Denn Meistens sehen die anderen meine Grenzen, da habe ich sie noch gar nicht selber gesehen.
Mhm, verstehe. Ja.
Also deswegen, und so, das ist ein ganz schönes Beispiel für die Säulen der Resilienz. Selbstwirksamkeit ist für meine persönliche Resilienz nicht dann top, wenn ich die 100% erreiche, sondern wenn ich meine Selbstwirksamkeit an die VUCA-Situation und an mein persönliches Energielevel in der aktuellen Situation anpasse. Mhm. Denn ich werde in manchen Situationen super selbstwirksam sein, wenn es darum geht, in welcher Farbe ich mein Arbeitszimmer streichen kann und will, dann werde ich da sehr selbstwirksam sein. Wenn es darum geht, hier den, wie heißt der, Impact Hub zu streichen, dann schaut meine Selbstwirksamkeit ja anders aus.
Ja, das stimmt. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, und wieder einen Begriff aus der Physik aufzugreifen, du hattest ja die Physik vorher schon ins Spiel gebracht, als Grundlage der Resilienz oder als Herkunft dieses Wortes, das sind kommunizierende Säulen. Das heißt, wenn ich die eine ganz nach oben fahren muss situativ, muss ich vielleicht auch um meine eigene Energie entsprechend zu managen, zu regulieren, andere Säulen runterfahren oder aus anderen Gründen.
Ja.
Jetzt hattest du versucht oder gemeint, wir müssen nicht alle 7 Säulen aufzählen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht manche Hörerinnen, mancher Hörer doch neugierig ist, was noch die anderen Säulen sind.
Ja.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat jetzt Optimismus und die Selbstwirksamkeit.
Genau.
Dann fehlen noch 5.
Ja, dann probieren wir es mal. Du unterstützt mich.
Ja, bitte.
Also, Lösungsorientierung ist ein Thema. Also, wir haben es ja schon ein bisschen gestreift. Mhm. Also, mich nicht aufzureiben an dem, was möglicherweise jetzt oder auch vielleicht akut nicht zu bearbeiten oder zu ändern ist, hinzuschauen auf, was könnte denn eine mögliche Lösung sein?
Mhm.
Und dann aber einfach auch sich auf den Weg machen. Und ins Tun kommen.
Mhm.
Wie es eben agil jetzt auch heute so schön beschrieben und gelebt wird, dann in kleinen Schleifen festzustellen, ist die Lösung, die ich gestern für die richtige gehalten habe, heute immer noch die richtige. Ne? Also Lösungsorientierung.
Mhm.
Großes Thema, das auch zu diesen eng kommunizierenden Röhren dazu gehört, ist das Thema Akzeptanz. Gibt ja dieses schöne Zitat aus der Fledermaus: glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Und das ist es letztendlich. Ja, also es ist dieses, wenn ich es nicht ändern kann, dann lasse ich es stehen.
Mhm.
Und bin mit mir selber aber auch im Reinen, dass ich sage, dass, mein Sohn sagt so schön, das ist ein Problem für den Zukunfts-Philipp.
Super.
Also das ist vielleicht heute nicht auf meinem kritischen Pfad. Morgen habe ich vielleicht andere Kräfte, Energien, Ideen und kann mich da widmen.
Das ist auch ein sehr buddhistischer Ansatz, ne?
Ja.
Also kümmere dich nicht um das, was du nicht ändern kannst, sondern akzeptiere es und such den Weg.
Mhm.
Okay, gut, dann sind wir schon bei 4.
Dann kommt dazu die Säule der Zukunftsorientierung.
Mhm. Der Zukunftsphilipp.
Ja, nein, der Zukunftsphilipp ist tatsächlich Akzeptanz. Ne?
Okay.
Der sagt, irgendwann wird ein Philipp sein, dem was Besseres einfällt, aber heute nicht. Oder heute ist das Thema auch für mich nicht wichtig. Ich finde den Begriff des kritischen Pfades sehr schön. Also zu sagen, ist heute nicht auf meinem kritischen Pfad.
Mhm.
Das ist meine aktive Entscheidung. Ne? Dann gibt es also, die Zukunftsorientierung bedeutet tatsächlich Richtung Zukunft zu schauen, vielleicht auch in eine sehr noch nebulöse, hypothetische Zukunft zu schauen und zu sagen, wenn alles gut läuft, dann könnte das ein Ziel, eine Möglichkeit, ein Wunsch sein.
Mhm.
Als 2022 im Jänner voller Lockdown war, habe ich mich für eine Alpenquerung zu Fuß angemeldet für den Sommer, für den Juli. Das war völlig denkunmöglich, weil ich musste ja 3 Länder queren und hätte zu dem Zeitpunkt, als ich es gebucht habe, 14 Tage in Quarantäne sein müssen, unterwegs. Ja. Allein die Idee, dass ich mir erlaubt habe zu denken, dass das im Sommer möglich sein konnte, hat mir das Gefühl der Isolation erleichtert. Es war dann ja auch möglich, alles gut, hätte genauso gut nicht möglich sein können. Also diese Idee zu sagen, jetzt bin ich gerade an der Seite eines schwerkranken Menschen, der vielleicht sterben wird. Und ja, es wird ein Leben danach geben. Und was plane ich denn für das Leben danach? Oder es gibt jetzt eine ganz schwierige berufliche Situation. Wie stelle ich mir denn mein berufliches Leben in 5 Jahren vor?
Ich habe das Gefühl, die Säule kommuniziert sehr mit dem Optimismus vom Anfang.
Jein. Ich kann das auch sehr pessimistisch betrachten. Ich kann genauso gut, wenn ich Zukunftsorientierung betreibe, sagen, was ist denn der Worst Case? Was ist denn das Schlechteste, was eintreffen kann? Und dann nächste kommunizierende Säule, vielleicht nochmal die Selbstwirksamkeit dagegen prüfen. Ja? Was kann ich denn heute tun, damit es nicht so schlimm kommt, wie ich es mir am schlimmsten vorstelle? Also geht auch mit der pessimistischen Brille. Ich gebe zu, bei mir ist es der Optimismus, deswegen muss ich mich da ein bisschen reindenken.
Der strahlt aus. Absolut. Alpenüberquerung, 14 Tage Quarantäne auf dem Gletscher, da muss man schon optimistisch sein.
Ja, genau, hätte ich auch nicht gern gemacht. Ja. Ich hätte wahrscheinlich mich dann wieder abgemeldet. Ja. Ich hab mir schon angeschaut, wie die Stornofristen sind.
Sehr gut. Dann hätten wir 5.
Eine Säule, die bei uns Menschen biologisch angelegt ist das Thema, wo stehe ich und wo bin ich in Abgleich mit den Menschen rundherum. Technisch nennt sich die Säule Netzwerkorientierung. Also die Frage, wie viele Menschen brauche ich eigentlich um mich herum in meiner Nähe, damit es mir gut geht. Und auch das ist sehr persönlich und darf auch sehr persönlich sein. Es gibt Menschen, die brauchen eine Bezugsperson, eine beste Freundin, besten Freund, einen Lebenspartner oder Partnerin. Und es gibt Menschen, die fühlen sich wohl in großer Runde. Ja, kennst du sicher auch. Und natürlich kann man das lernen. Ja, also du in deiner Präsenz als Pressesprecher früher, das hat zu deinem Beruf dazugehört und es war nicht so wichtig, wie deine persönliche Tendenz war. Und trotzdem wirst du eine Tendenz haben, so wie jeder Mensch auch. Und das heißt, es geht nicht darum, ich habe eigentlich nur 5 Freunde, wie schlecht geht's mir damit, sondern wie fühle ich mich damit? Ich arbeite gerne im großen Team, ich arbeite gerne im 1:1. Und da immer wieder abzuklopfen, bin ich da gerade an der richtigen Stelle? Und wie geht es mir dann, wenn es herausfordernd wird, wenn es unstabil wird? Strengt mich das unglaublich an, wenn ich mich auf viele Menschen einstellen muss? Gibt es mir Ruhe, wenn ich einen ganz starken Menschen gegenüber habe? Und aktuell wird ja sehr viel das Thema intra- und extrovertiert diskutiert. Und auch da sieht man diese Tendenzen, ne? Und deswegen gibt's da kein Gut oder Schlecht, sondern es gibt die Frage an mich selber in Bezug auf meine persönliche Resilienz. Wie sieht es eigentlich mit meinem Netzwerk aus? Wie zufrieden fühle ich mich? Bekomme ich das, was ich brauche?
Aus meiner Sicht ist es aber auch tatsächlich so, dass es vielleicht gar nicht so schwarz-weiß ist. Also korrigiere mich, wenn ich mich irre. Also gerade wenn du auch meine früheren Tätigkeiten ansprichst, klar, es war ganz toll, diese Arbeit zu machen, auch in größerer Runde, auch mit einem großen Team zusammenzuarbeiten. Und doch war es oft so, dass es auch mal schön war, alleine zu sein, sich wieder gerade als Kontrast, sich um sich selber kümmern zu können oder mit sich selbst alleine zu sein oder einfach mit ganz guten Freunden zusammen zu sein und dann wieder am nächsten Tag Spaß zu haben, das in größerer Runde zu machen und sich zu unterhalten, Dinge zu unternehmen. Das ist ja auch was vielleicht bei vielen drinsteckt, die eine und die andere Seite, die Extrovertierte und die Introvertierte.
Ja, wir Menschen sind ja normalerweise nicht schwarz-weiß. Das eine ist das theoretische Modell, an dem man es gut beschreiben und sich wiederfinden kann. Und den meisten Menschen geht es so, wie du sagst. Ja. Man hat Züge von dem und von dem und vielleicht in der Situation etwas mehr. Mhm. Die Waagschale senkt sich in die oder die Richtung. Und das gehört eben auch zur persönlichen Resilienz dazu und auch so zur letzten Säule, wo es um das Thema Selbstfürsorge geht. Also wie gehe ich mit mir selber um und wie freundlich bin ich auch mir gegenüber? Es gibt ja Menschen, die auch Führungskräfte, die ganz klare Vorstellungen haben und die transportieren und die mit einem sehr empathischen Blick auf ihre Mitarbeitenden schauen und Führung in dieser modernen Form leben, die aber parallel oft sehr ungerecht zu sich selbst sind. Mhm. Und diese Frage mir zu stellen, wie gut gehe ich eigentlich mit mir selber um, gerade in herausfordernden Zeiten? Wie oft mache ich eigentlich eine sinnvolle Pause? Wie viel hänge ich an Social Media, Doomscrolling und alles, was damit zusammenhängt? Ja? Also wie gut schaue ich auf mich und meine eigenen Energien? Und wenn man so will, kann man sagen, diese Säule füttert eigentlich alle anderen. Denn wenn ich da nicht genug auf meine eigene Batterie schaue, dann ist das wie bei einem Auto, wo die Batterie oder der Tank leer ist.
Das ist sehr spannend. Also gerade auch diesen Bezug zu Führungskräften, den du genannt hast.
Ja, ja. Mhm. Und gerade weil die Führungskräfte, denen ich begegne, gut wäre, sich klug ist und sich einen Coach nimmt, der ist bereit, sich auf den Weg zu machen. Aber die ich da erlebe, ich glaube, ihre Mitarbeitenden wären oft erstaunt, wie sehr die ringen um den für sich selber passenden und für ihre Kolleginnen und Kollegen passenden Weg.
Und Gott sei Dank sind ja viele so klug und haben dich als Coach in diesem Zusammenhang genommen. Hast du das Gefühl, dass der Bedarf da steigt, eben auch aufgrund dieser herausfordernden werdenden Zeiten? Der Bedarf steigt an so einem Coaching für Führungskräfte?
Absolut. Ich glaube, und zwar in zwei Richtungen. Ich glaube, viele Führungskräfte fragen sich in Bezug auf sich selbst, wie führe ich mich selbst resilient und wie sorge ich dafür, dass im Blick auf schwierige Zeiten, aber auch ein langes Arbeitsleben, ich stabil bleibe. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie führe ich meine Mitarbeitenden so, dass die in ihrer Kraft bleiben? Mhm. Also was kann ich ihnen geben und was kann ich ihnen ermöglichen?
Hat da dieses Thema Homeoffice, das wir vorher schon mal angesprochen haben, spielt das da auch eine Rolle?
Also das Pendel schwingt ja immer von rechts nach links und Corona hat jetzt das Pendel in die eine Richtung gezwungen und es schwingt wieder zurück und ich bin fest davon überzeugt, das wird noch ein bisschen dauern, dass sich da ein Mittel einpendeln wird. Und wie das eben in einer VUCA-Welt ist, gibt es da kein richtig oder falsch. Und das heißt, es wird eine Positionierung der Unternehmen brauchen und es wird dann auch eine konsequente Haltung der Führungskräfte brauchen. Ja. Und es wird auch eine konsequentes Vorgehen der Mitarbeitenden brauchen, die nämlich sicher auch freuen werden, wenn sie das Miteinander wieder erleben können und gleichzeitig die Freiheit des Homeoffice nicht verlieren.
Also ein gesunder Mix, wie bei allen Dingen. Sehr schön. Ja, vielen Dank schon mal bis hierhin für die kleine Einführung in die Welt der persönlichen Resilienz. Zum Schluss vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören und denken, naja, die sieben Säulen, das scheint mir ja relativ komplex zu sein. Das scheint mir relativ kompliziert vielleicht auch zu sein, das für mich im Alltag anzuwenden. Mhm. Hast du vielleicht irgendwie einen Tipp, eine kleine Übung, irgendwas in der Richtung, die man ganz einfach vielleicht auch für sich selber zu Hause machen kann, um die persönliche Resilienz zu stärken?
Ich denke da gerade so an die Säule der Selbstwirksamkeit, die vielleicht so ein bisschen Sperre klingt. Deswegen lass uns doch da mal eine Übung sehr mitgeben. Gern. Viele Menschen kenne ich, die aus ihrem Arbeitstag kommen und so ein bisschen, na, ein bisschen unzufrieden, ein bisschen frustriert vielleicht nach Hause gehen, weil das hat nicht funktioniert und so. Das war nicht optimal, hier hätte ich besser können. Das kommt aus der Polung unseres Gehirns, das einfach Negatives viel besser und langfristiger wahrnimmt als Negatives mehr wahrnimmt als Positives. Und hier den sozusagen meinen Spieß mal umzudrehen. Und da wäre meine Empfehlung, sich im Homeoffice natürlich noch viel einfacher, ein Blatt Papier zurechtzulegen mit der Vereinbarung mit sich selbst, für jeden Tag einen Punkt aufzuschreiben, im beruflichen oder im privaten Leben, wo ich meine Selbstwirksamkeit positiv eingesetzt habe. Wo habe ich was gemacht? Und nicht, ist es gut geworden, sondern habe ich eine Kollegin gelobt, weil ich mir gedacht habe, das tut ihr jetzt mal gut und habe es gemacht. Punkt. Und wie ging es mir damit? Und dieses meine Selbstwirksamkeit mal im Laufe von ein paar Tagen, ein paar Wochen einfach verlässlich jeden Tag aufzuschreiben, macht so deutlich dann nach ein paar Tagen, was da alles erfolgreich passiert.
Anna, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für deine tollen Informationen und den Einblick in die Welt der persönlichen Resilienz.
Sehr gerne, es war eine Freude, Patrick.
Vielen Dank. Ja, und wenn Ihnen das gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast, und wenn Sie Anmerkungen oder Fragen dazu haben, dann kontaktieren Sie uns doch einfach. Die E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes, und das war's für uns heute. Bis zur nächsten Folge.
Emergency. Resilience for you.